Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe in der Vorbereitungszeit recht lange überlegt, was ich für einen Text nehmen sollte. Und immer wieder stieß ich auf einen Text, wo es um die Urgemeinde geht, in der Apostelgeschichte. Und so habe ich dann auch diesen Text für heute genommen. Und man könnte ihn überschreiben mit das Leben der Gläubigen in der ersten Gemeinde. Wir finden den Text in der Apostelgeschichte 2 von den Versen 42 bis 47. Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Und da lesen wir wie folgt. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die Beschreibung, die uns der Evangelist Lukas von der Urgemeinde in Jerusalem liefert, hat die Christenheit immer wieder fasziniert. Eine junge Gemeinde, frisch, unverbraucht, die in der ersten Liebe zu Christus lebt und diese Liebe auch im Umgang miteinander zeigt. Eine Gemeinde, die aufstrebte, die täglich neue Mitglieder bekam. Eine Gemeinde, die auch in der Verfolgung durch die Standhaftigkeit bewies und gegen die Staatswillkür machtlos war. Eine Gemeinde, also ganz anders als unsere Großkirchen, in denen das Amtschristentum, der Kompromiss also mit dem Zeitgeist in den Herrschern in dieser Welt oder auch Streitigkeiten und Verfall Einzug gehalten haben. Angesichts dieser Misere haben sich im letzten Jahrhundert Gemeinden gebildet, die dem Bild der Urgemeinde möglichst nachkommen wollten und sich als Gemeinden für Urchristentum dann auch gebildet haben, mit einem besonderen Interesse an der Praxis der Geistesgaben. Wir sehen aber im weiteren Verlauf des Berichtes, den uns Lukas hier liefert, wie in der Urgemeinde auch Heuchelei, Unzufriedenheit und Streit Platz fanden. Damit will ich sagen, selbst die Bibel sieht den Urzustand der christlichen Gemeinde nicht als vollkommen an. Aber sie schildert uns, was Gott damals in Jerusalem tat. Und das war schon deswegen so einzigartig, weil es die Anfangsphase der Gemeinde war. Und zwar der Gemeinde, die durch die Jahrtausende der Kirchengeschichte hindurch wehren würde. Zu den Ereignissen in dieser Anfangszeit gehörten auch die Zeichen und Wunder, die durch die Apostel geschahen. Und die Geistesgaben wie das Sprachenreden und die Prophetie, die die Zeit und die Gemeinden der Apostel kennzeichnete. Die Zeichen und Wunder sollten die Botschaft der Apostel damals bekräftigen, wie es auch aus einer anderen Stelle in der Heiligen Schrift hervorgeht. Der Verfasser des Hebräerbriefes sagt im 2. Kapitel, Vers 4, Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Was aber sind die Merkmale der Urgemeinde, die sie mit der übrigen christlichen Gemeinde, so wie wir sie auch heute kennen, verbindet? Wir können hier auf eine bekannte Aussage Bezug nehmen, die uns Lukas berichtet, die ich eben schon vorgelesen habe, und zwar in Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die Tatsache also, dass die Urgemeinde sich beständig mit diesen Dingen beschäftigte, zeigt uns hier schon an, dass es hier um etwas Dauerhaftes ging, das regelmäßig geübt werden sollte. Und das geht auch ganz klar in die Richtung, die auch in der Lehre von der Gemeinde in den Bekenntnissen der Reformation erkennbar ist. Betrachten wir also heute Morgen mal die vier Kennzeichen der urchristlichen Gemeinde, wie sie uns in unserem Predigttext genannt wird. Betrachten wir zunächst mal, was es mit der Lehre der Apostel auf sich hat. Nun, die Apostel hatten von unserem Herrn Jesus Christus die Aufgabe bekommen, von ihm Zeugnis zu geben. Sie redeten von Jesus, seinem Leben, seine Lehre, seine Predigten, die er gehalten hatte. Sie berichteten von zahllosen Ereignissen, deren Augenzeugen sie auch geworden waren, im Laufe der 3 Jahre, die sie mit unserem Herrn Jesus durch das Land gezogen waren. Sie erklärten, was in Jesus Christus alles offenbar geworden war. Insbesondere sprachen sie von seinem stellvertretenden Leiden und Sterben, seinem Sühnopfer, seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt und seiner Herrschaft vom Himmel her. Und sie konnten dabei ja, wie wir wissen, auf das Alte Testament zurückgreifen, das ja in einer breiten Form das Kommen Jesu vorbereitet und von dem Messias weissagte. Sie konnten zeigen, wie diese Weissagung in Jesus Christus tatsächlich nun in Erfüllung gegangen war. Wir sehen daran, dass mit dem Kommen des Evangeliums die entscheidende Wende geschehen war. Menschen waren zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen, aber sie wussten noch zu wenig von unserem Herrn und seinem Evangelium. Und sie mussten nicht zum Bibellesen gedrängt werden, deswegen, sondern sie drängten sich um die vor ihnen stehenden Apostel, um sich von ihnen lehren zu lassen. Dabei entwickelten die Aposteln keine theologischen Gedanken, sondern sie erzählten frei heraus, was sie mit ihrem Herrn erlebt hatten. Und überlieferten dadurch die Aussprüche, Reden und die Gleichnisse auch des Herrn. Und so lebte das Evangelium schon lange im Herzen und Gedächtnis vieler, ehe es überhaupt aufgeschrieben wurde. Die dortigen damaligen Gemeindemitglieder taten das ihre und gingen in die Versammlungen, um das Wort der Apostel zu hören. Das war eine beständige Praxis damals. Wie reich wurden sie, indem sie mehr und mehr von diesem erfuhren und aufnahmen? Auch wenn die Apostel heute schon längst gestorben sind und wir sie persönlich nicht mehr hören können, so ist doch das, was sie damals der Gemeinde vorgetragen haben, uns im Neuen Testament überliefert. Indem wir ihr Wort hören und lesen, können auch wir direkt aus der Quelle schöpfen und auf das Fundament, welches die Apostel gelegt haben, bauen. Und die Prediger sollen deren Wort predigen und die Gemeindemitglieder sollen es verstehen, behalten und umsetzen. Nun, wie wir aus eigener Erfahrung wissen, geht das ja nun nicht einfach mal eben so. Denn es setzt voraus, dass wir beständig in der Lehre bleiben. Und das können wir nur, wenn wir regelmäßig zu Hause in der Schrift lesen und regelmäßig in die Bibelstunden und unsere Gottesdienste kommen. Und das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen, das meine ich an diesem Punkt gar nicht gesetzlich, sondern dass man es auf dem Herzen hat, mehr und mehr geistlich am Wort Gottes zu wachsen. Es sagte mal jemand zu mir, dass er die pastoralen Briefe für gesetzlich halte. Er nahm dabei Bezug auf das Versäumen der Versammlungen, welches der Verfasser des Hebräerbriefes in Kapitel 10 anmahnt. Doch wenn ich das Wort Versäumen vom Grundtext her im Griechischen betrachte, bedeutet es hier etwas anderes als wie vergessen oder nicht dran gedacht? Nein, es bedeutet, etwas völlig zu verlassen, beziehungsweise völlig aufzugeben. Ja, sehen wir denn dann nicht da die Gefahr drin, die da lauert, wenn wir unsere Stunden versäumen? Es ist ein schleichender Prozess, so ehe es immer alles ausgeht, was vom Feind kommt. Erst ist es einmal, dann ist es zweimal und irgendwann hat man schon zehnmal und irgendwann kommt man gar nicht mehr. Und gerade in unserer Zeit in der Verwässerung des Wortes und den vielen falschen Strömungen, denen wir ausgesetzt sind, ist dieses Wachstum und Verbleiben in der Lehre der Apostel unentbehrlich. Und somit ist auch der Besuch von den Versammlungen umso unentbehrlicher. Wir berühren hier eine offene Wunde, die in vielen Gemeinden besteht. Viele Prediger haben sich schon davon verabschiedet, die Lehre der Apostel zu predigen. Lehre ist für sie zu trocken. Sie lockt niemanden mehr hinter dem Ofen hervor und scheint die ganze Gemeinde zu langweilen. Was macht man? Man gestaltet besucherfreundliche Gottesdienste, in denen sie die Menschen, die als Besucher und nicht mehr als Gemeindemitglieder kommen, einer sogenannten Wohlfühlatmosphäre bietet. Der Mensch soll sich wohlfühlen. Ja, am liebsten hätte der natürliche Mensch noch, dass Gott die Bibel nach seinem Wünschen gestaltet hätte, geschrieben hätte. Und das Resultat ist dann, dass sich die Kenntnis des Evangeliums und des Wortes Gottes auf ein Minimum beschränkt. So wie nach dem Motto, Jesus nimmt mich an, so wie ich bin und hilft mir, meine Probleme zu bewältigen und mein Leben erfolgreich zu führen. Und viele, viele andere gute Dinge werden auch noch versprochen. Doch da unterliegen diese alle einem fatalen Irrtum. Es ist doch genau das Gegenteil in der Nachfolge Jesu. Herr Jesus sagt selbst, dass wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Im Grundtext steht Leidenskreuz. Leidenskreuz. Und Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, Rechtfertigung und Heiligung, der Glaube und die christliche Hoffnung, wie wir wissen, müssen im Zentrum der Verkündigung stehen. Zu wichtig ist es, was es hier zu hören gibt, als dass man es verwässert oder verfälscht. Geht es doch hier um nichts anderes als um das ewige Leben oder den ewigen Tod. Und das bedeutet für Menschen, die ihre Sündhaftigkeit noch nicht erkannt haben und Buße getan haben, dass sie ihre niedergedrückten Herzen doch ihre auf sich selbst und ihre eigene Gerechtigkeit gewandten Augen nur auf ein anderes Ziel richten, nämlich aufwärts zu dem Gekreuzigten, nicht auf mich selbst. Da habe ich nichts, gar nichts. Also aufwärts auf den Gekreuzigten richten und von ihrer eigenen Gerechtigkeit auf seine Gerechtigkeit, von ihrem Gehorsam auf seinem Gehorsam, sodass ihre ganze Hoffnung auf Rettung, ihre ganze Sehnsucht, ihr ganzes Trachten auf ihn alleine gerichtet ist. Und das betrifft nicht nur welche, die zum Glauben gekommen sind, sondern es betrifft uns auch alle hier heute Morgen. Dann wird ein seligmachender Glaube angezündet, nämlich der Glaube, den Christus so oft bei denen pries, die zu ihm kamen, um Gnade und Hilfe zu suchen. Dieser suchende, anrufende, hungernde und dürstende Glaube gründet sich alleine auf Christus, auf niemanden anders, nur auf Christus. Da muss der Mensch mit all seinen Bedürfnissen, mit all seinen Wünschen, der alte Mensch muss draußen bleiben. Unsere alte Natur müssen wir da kappen. Nun, für die Urchristen war die Situation ein bisschen anders, denn für sie waren gewisse Dinge handgreiflich spürbar. Durch die vielen Wunder nämlich und Zeichen durch die Apostel. Wir heute lesen nur davon, nehmen es dann im Glauben. Aber sie früher waren dabei und haben es gesehen, die Menschen früher. Wir haben es heute mit einem Glauben zu tun, der nicht schauen kann. Und diese Nähe zu Gott ist natürlich etwas Wunderbares hier. Doch dann lesen wir auf einmal in Vers 43, dass über alle Seelen eine Furcht kam. Wie passt das zusammen? Über alle Seelen eine Furcht kam. Nun, das Wörtchen Furcht hier, vom Griechischen her passt das Wort Scheu an dieser Stelle besser. Und so handelt es hier um eine sogenannte heilige Scheu derer, die nun wirklich in der Gegenwart Gottes im Heiligen Geist wohnten. Es ist die Furcht, die der Apostel Petrus uns als ein bleibendes Merkmal in unserem Wandel wünscht. Viele, die in Bibelstunden waren, wissen, dass wir uns mit dem ersten Petrusbrief beschäftigt haben. Und leider ist es vielen heute von den Menschen noch diese Gottesfurcht fremd geworden. In vielen Kirchen, in vielen Gemeinden. Warum? Weil ihnen Gott so fern und undeutlich wurde. Deswegen sagt der Apostel Petrus in Kapitel 1, Vers 17 im ersten Petrusbrief: Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Und wie wir wissen, bestand nach den ersten Tagen die Urgemeinde schnell aus 3000 Mitgliedern. Und so wurde bald das Ausmaß einer recht großen Gemeinde erreicht. Und die größten Versammlungen fanden wohl im Vorhof des Tempels statt, aber sicherlich auch in kleineren Kreisen, in den Privathäusern. Und dadurch, dass diese systematische Verfolgung noch nicht ausgebrochen war gegenüber den Christen, und die Heidenmission hatte auch noch nicht offiziell begonnen, so war es möglich, dass eben die Apostel den Tausenden von Gläubigen damals in der Urgemeinde in zahllosen Versammlungen öffentlich und privat das Evangelium auslegen konnten. Ein weiteres Zeichen, Kennzeichen der Urgemeinde war die Gemeinschaft. Durch das Wort der Apostel stiftete Gott diese Gemeinschaft. Und Gemeinschaft, wie es leider oft heute fälschlicherweise interpretiert wird, bedeutet nicht in erster Linie, wir sitzen zusammen, weil es sich so gut anfühlt oder vielleicht, weil es ein leckeres Mittagessen gibt. Eine solche Art von Gemeinschaftspflege ist hohl, leer, da ist nichts. Sie beruht letztendlich auf gegenseitiger Sympathie und gründet sich alleine nur im Menschen. Die christliche Gemeinschaft aber gründet sich allein in Gott. Sie bedeutet die gemeinsame Teilhabe am Wort Gottes und der Glaube an das, was es aussagt. Das verbindet uns in der Gemeinschaft miteinander und hat Gestalt. Und diese Gestalt besteht darin, dass man sich versammelt und unser Herr Jesus Christus ist der Mittelpunkt dieses Organismus und das Wort Gottes der Maßstab und die Richtschnur in allen Fragen des Glaubens, der Lehre und des Zusammenlebens untereinander. Wenn das nicht der Fall ist, so wird sich der Geist Gottes zurückziehen. Jeder von uns, ihr Lieben, soll doch zusammen mit anderen Geschwistern Gott loben, beten und das Wort Gottes studieren, wo man sich versammelt. Das haben schon, wie wir gehört haben, die ersten Christen getan. Da heißt es in Vers 44, alle gläubig geworden waren aber beisammen und hatten alles gemeinsam. Der Herr stellte die Gemeinschaft her, den gemeinsamen Glauben, die gemeinsame Wertbindung, das gemeinsame Ziel von uns, welches in der Hoffnung der ewigen Herrlichkeit liegt. In der Urgemeinde führte das dann dahin, dass die Gemeindemitglieder bei aller verschiedenen Unterschiedlichkeit, die sie hatten durch ihre Charaktere, trotzdem führte sie hin, eine echte und tiefe Gemeinschaft miteinander zu haben, die sie verband. Und die selbst so weit ging, das Opfer für den Nächsten nicht zu scheuen. Dadurch, dass die ersten Christen alles gemeinsam hatten und verkauften, und ihre Güter und Habe verteilten an alle anderen, die es nötig hatten, so wie sie es nötig hatten. Sehen wir, in welch einer engen Gemeinschaft sie damals lebten. Dabei müssen wir allerdings auch festhalten, dass sie nicht alles auf einen Schlag verkauften, wie es oft gerne an dieser Stelle ausgelegt wird. So nach dem Motto, wenn du anderen helfen willst, musst du dich selber arm machen. Das ist hier nicht der Fall. Sondern es geschah nach und nach und wie gesagt, und je nach Größe der Nöte. Und somit gab es damit auch keinerlei Gesetzlichkeit, eben alles zu verkaufen, was man hatte. Sondern jeder hatte die Freiheit, jedem zu geben, wie er es auf dem Herzen hatte. Das lesen wir auch in Apostelgeschichte 5, wo es da um Hananias und Sapphira geht. Ihr Problem war nicht, dass sie den einen Acker hätten behalten dürfen. Nein, sie belogen Gott an. Und deswegen mussten sie sterben, weil sie diesen einen Acker zurückhalten wollten, um eben nicht zu geben. Aber es wurde auch nicht von ihnen gefordert. Das ist der Unterschied. Sie haben Gott betrogen, deswegen mussten sie sterben. Aber sie hätten sie von sich aus gesagt haben, bis auf den einen Acker haben wir alles gegeben, wäre es okay gewesen. Und somit war das ganze Verhalten der Urchristen damals ein Zeichen dafür, dass alle in Jesus Verbundenen sich wie als eine große Familie fühlten und keinen Bruder in Not sehen mochten. Und deshalb kann Lukas, der Evangelist Lukas, in einem späteren Kapitel berichten, in Apostelgeschichte 4, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären. sondern es war ihnen alles gemeinsam. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Wir sehen daran, ihr Lieben, dass die Gemeinde damals in Jerusalem in ihren Anfangsjahren eben auch keine Opfer gescheut hat, um die Verkündigung des Evangeliums und den Dienst der Liebe zu finanzieren. Und wie wir wissen, hat auch der Apostel Paulus sich sehr bemüht, auf seinen Missionsreisen Geld zu sammeln für die Gemeinde in Jerusalem, damit der Mangel, der in ihrer Mitte entstanden war, durch die christlichen Gemeinden in der übrigen Welt ausgeglichen werden konnten. So hat Gott damals für seine Kinder gesorgt und wir dürfen wissen, dass er es auch heute noch tut. Es ist somit also eine Tatsache, dass die Gemeinde, die sich am Ort versammelt, in einer solchen Gemeinschaft ein zentrales Kennzeichen der Gemeinde Jesu ist und gehört zum rechten Glauben von uns jedem. Wesentlich ist, dass in den Versammlungen Gottes Wort rein verkündigt wird und dass dies uns miteinander verbindet. Interessanterweise hören wir hier in unserem Predigttext von Lukas nichts davon, dass sie damals aufgefordert wurden, eine Gemeinde zu gründen, sondern es heißt hier nur, sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft. Das heißt doch nichts anderes, ihr Lieben, als es zog sie von ganz alleine selber zueinander. Sie brauchten keine Ermahnung, die Versammlungen nicht zu versäumen, wie man es oft leider mal heute erwähnen muss. Sie zogen sich von ganz alleine von selber zueinander zusammen, um diese Gemeinschaft zu haben. Dazu ein Beispiel. Folgenden Bericht habe ich in einem Büchlein entdeckt. Und da hören wir Folgendes. Jemand hat einmal gesagt, ein Christ ist kein Solist. Wenn wir ein Stück Holz aus dem Feuer ziehen, wird es bald aufhören zu brennen. Klar. Wenn wir es aber ins Zentrum des Brandes legen, wird es wieder aufflammen. Unser geistliches Leben wird diesem vereinzelten Holzscheit gleichen, wenn wir versuchen sollten, unser Christsein alleine zu leben. Es wird jedoch wachsen und ein helles Licht geben, wenn wir Jesus zusammen mit unseren Geschwistern nachfolgen. Nun mag sich der ein oder andere heute Morgen unter uns die Frage stellen, wer gehört zu dieser Gemeinschaft? Nun, kann ich ganz einfach beantworten. Alle solche, die den Herrn Jesus Christus als Herrn und Heiland im Glauben angenommen haben und ihre Sünden vor Gott bekannt haben. Diese bilden die Gemeinde Jesu vor Ort und natürlich auch universal. Nun mag ein anderer fragen sich, was ist an den Versammlungen von uns so besonders, wenn wir uns versammeln? Dazu lesen wir Matthäus Evangelium 18, den allbekannten Satz, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und das heißt nichts anderes, dass der Herr Jesus Christus in der Mitte der Versammlung steht. Und diese Gemeinschaft, die wir dann miteinander haben, ist dann nicht nur eine geistliche und erbauliche, sondern auch eine anschauliche und sinnliche. Und das kommt zum Ausdruck im Brechen des Brotes. Und das ist unser dritter Punkt, das Abendmahl. Nun, wenn es hier Brotbrechen heißt, dann meint das Wort zunächst vom Grundtext her eine einfache gemeinsame Mahlzeit zusammen, die früher nach jüdischer Sitte mit dem Brechen und Verteilen des Brotes eingeleitet wird. Man aß in den Häusern, in Gruppen zusammen, und dabei konnte dann die Gemeinschaft auch im Teilen und Abgeben, wie wir es eben gehört haben, auch sofort konkret umgesetzt werden für die, die weniger hatten. Aber Lukas hat hier auch die Abendmahlfeier vor Augen, die in den Versammlungen gefeiert wurde. Das wird ja später in Kapitel 20 erwähnt. Und diese Feier erwuchs, genau wie bei der Einsetzung durch unseren Herrn selbst, aus der gemeinsamen Mahlzeit. Doch die besondere Erwähnung des Brotbrechens neben der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft in der Versammlung und dem Gebet weist darauf hin, dass es hier um mehr als nur um ein Essen ging. Sie feierten das Abendmahl nach der Einsetzung und dem Gebot des Herrn, weil der unsichtbare Christus im Abendmahl sichtbar gegenwärtig sein wollte und sie sich darin vergewissern konnten, wirklich an Christus teilzuhaben. Weil der unsichtbare Christus im Abendmahl sichtbar gegenwärtig sein wollte. Nun, wir leben ja bekanntlich nicht von Erinnerung zum Beispiel an dem Tag unserer Bekehrung oder von einem gewissen Gefühl zu irgendeiner Gemeinde zu hören. Wir leben von dem, was uns von außen zugesprochen wird, vom Wort Gottes, das sich im Abendmahl mit Brot und Wein verbindet und uns sagt, das ist Christi Leib, der für dich gebrochen ist. Das ist Christi Blut, das für dich, ja für dich ganz persönlich vergossen wurde. Und so ist das recht gefeierte Abendmahl der Ort, an dem die Gemeinde ihre wirklichen Teilhabe an Christus gewiss werden soll. Den ersten Christen war es wichtig, diese Vergewisserung im Glauben regelmäßig zu empfangen. Und das sollte auch unsere innere Haltung sein. Es wird uns hier auch schließlich nicht berichtet, wie oft sie das Abendmahl gefeiert haben damals. In späteren Jahren, wissen wir nur, wurde es zu einer sogenannten sonntäglichen Praxis. Und ich persönlich sehe es so, man sollte es so feiern, wie der Glaube es braucht. Aber auch nicht zu oft. Warum? Damit es nicht zu einer leeren Gewohnheit wird. Wenn wir hier das Abendmahl feiern, dann bin ich immer sehr gerührt über die Stille, die wir miteinander haben vor dem Herrn in dieser Einheit der Gemeinschaft. Es hat mal vor längerer Zeit eine Schwester gesagt, bei euch merkt man richtig den Heiligen Geist, wie er wirkt. Ich lasse das einfach mal so stehen, diese Aussage. Wir wollen das auch nicht überbewerten, aber das ist es doch, ihr Lieben, was uns in der Gemeinschaft verbindet. Kommen wir zum vierten Punkt. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt. Neben dem Abendmahl war also auch das Gebet die regelmäßige Übung in den frühen christlichen Versammlungen. Auch hier wird uns nicht näher berichtet, wie dieses konkret aussah. Aber in Apostelgeschichte 3 berichtet Lukas davon, dass Petrus und Johannes zur Gebetzeit in den Tempel gingen. Offensichtlich übernahmen sie hier die jüdischen Gepflogenheiten, zu bestimmten Zeiten im Tempel zu beten. Es war aber auch üblich, in den christlichen Versammlungen zu beten, egal wo sie stattfanden, ob im Vorhof des Tempels, in einer Synagoge, einer Schule oder in einem Privathaus. Und so entstanden die ersten Gebetsgemeinschaften. Und dazu eine wichtige Wendung. Denn gemeinsamer Glauben soll zum gemeinsamen Gebet treiben. Gemeinsamer Glauben soll zum gemeinsamen Gebet treiben. Und daran waren alle in Dank und Demut, Bitte und Fürbitte, damals beteiligt. Nun mag der ein oder andere vielleicht sagen, mir ist es nicht gegeben, laut zu beten in den Versammlungen. Und da kann ich mich nur wiederholen, was wir auch immer gesagt haben, dann kann er es in der Stille mittragen. Das ist also somit kein Aspekt, von den Gebetsstunden wegzubleiben. Und so wurde das Gebet zu einer regelmäßigen Übung im christlichen Gottesdienst. Und es ist wichtig für uns, dass auch wir sowohl in unseren Gottesdiensten als auch in unseren stillen Zeiten zu Hause zu Gott beten. Ja, was ist das Gebet denn eigentlich? Das Gebet ist doch nichts anderes als die Antwort auf das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Es ist der Ausdruck der Tatsache, dass wir eben nicht einen stummen Götzen haben und anbeten, sondern den einzigen und wahren lebendigen Gott. Und dieser Gott spricht uns mit seinem Wort in der Heiligen Schrift an. Wir ehren also den Herrn, indem wir antworten und ihm im Namen Jesu, unseren Vater im Himmel, anrufen. Und unser Herr will von uns nicht sprachlos angestaunt werden, sondern er will angerufen werden. Und deswegen hat er ja auch so große, große Zusagen mit dem Gebet verknüpft, wie es so schön der Psalmist sagt im Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gott freut sich, wenn wir in unserer Armut, Heillosigkeit, Verlorenheit zu ihm kommen, ihn um Vergebung unserer Sünden und Schuld bitten und das ewige Leben bei ihm suchen. Und das hat unser Herr Jesus Christus auch in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn recht deutlich gemacht. Und auch freut er sich, wenn wir ihm für alle Hilfe danken und ihn über sein Heilswerk in Christus loben und preisen. Er freut sich auch, wenn wir ihm alle unsere zeitlichen Nöte ausbreiten und ihn bitten, dass darin sein Wille geschehe und er sich darin verherrlichen kann. Jemand hat mal zu mir gesagt, Gott weiß doch alles, oder? Ich sage, ja. Ja, dann weiß er auch, was ich nötig habe. Ich sage, sicherlich weiß er das. Aber er will es von dir hören. Oftmals steht uns der Hochmut oder unsere Eitelkeit da im Weg. Und deswegen müssen wir ganz in Demut dem Herrn im Gebet begegnen, uns beugen. Und dann wird er auch ganz sicher dein und mein Gebet auf seine Art und Weise erhören und helfen. Kommen wir zum Schluss, ihr Lieben. Wir haben uns heute Morgen vor Augen geführt, was die Besonderheiten in der urchristlichen Gemeinde waren, aber auch, was die beständigen Kennzeichen einer christlichen Gemeinde heute noch sein sollen. Die ersten Christen waren mit Gott und den Menschen im Frieden. Sie lobten Gott, hatten Gunst beim ganzen Volk, wie es in Vers 47 heißt. Und am Ende von Vers 47, also am Schluss von unserem Predigttext, hören wir dann noch, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ganz wichtiger Satz. Denn damit ist klar, nicht wir bauen die Gemeinde, sondern Herr Jesus Christus selbst baut die Gemeinde. Seine Gemeinde. Und nur die Gemeinde ist eine glaubwürdige Gemeinde, die durch Gottes Wort, die Lehre der Apostel also, zustande gekommen ist, und in der die Menschen dem Evangelium glauben. So lasst uns beständig in dieser Lehre bleiben und sie erhalten. Denn es werden Zeiten kommen, da wird man die heilsame Lehre nicht mehr ertragen können. Und man benennt Lehrer, die nach dem eigenen menschlichen Gelüsten diese Menschen lehren werden, was sie hören wollen. Und was wollen sie hören? Alles, nur nicht die Wahrheit. Weil die Wahrheit tut immer weh. Wehe diesen. Unser Herr Jesus Christus ist und bleibt der große Sieger über die Mächte der Finsternis, die er auf Golgatha besiegt hat. Und ein jeder bedenke bei sich selber heute Morgen, dass auch er nur Sieger in der Gemeinschaft mit Jesus sein kann. Und dazu dient uns die Gemeinschaft in unseren Versammlungen. Lasst es uns nicht so ergehen wie der Gemeinde in Ephesus. Wir kennen alle die Stelle in Offenbarung, Kapitel 2, hier geht es um die Sendschreiben, und dort kritisierte unser Jesus Christus an dieser Gemeinde, dass ihre Verbindung zu ihm abgerissen war. Und das geschieht dann, ihr Lieben, wenn unser innerstes Verhältnis zum Herrn gestört ist und die Gemeinschaft der Liebe nicht mehr in Ordnung ist. Dann kommt es zu sowas. Es gibt in unserem Leben, in der Nachfolge Jesu, zwei große Gefahren. Das ist zum einen die Macht der Gewöhnung. Unter Macht der Gewöhnung verstehe ich, dass uns Jesus im Laufe des Lebens zu einer alltäglichen Sache wird. Das geistliche Leben kann sich dabei aber nicht recht entwickeln. Und dann kommt man in den Wachstums- und sogenannten Reifeprozess des Glaubens nämlich nicht mehr weiter. Und ich habe es oft genug schon erwähnt, Stillstand im Glaubensleben bedeutet Rückschritt. Ist einfach so. Deswegen müssen wir stetig in einem sogenannten immer abhängiger werden von Christus stehen und auch fest da drin bleiben. Das ist das Wichtige, ihr Lieben. Fest da drin bleiben. Das Zweite, was für uns, unser Glaubensleben noch gefährlich ist, ist der Mangel an Zeit. Was ich nicht pflege, das geht mit der Zeit entzwei. Wofür ich keine Zeit habe, das verkümmert. Jeder von uns, der einen Garten oder ein Blümchen zu Hause hat, weiß, kümmere ich mich nicht darum, so geht es ein. Wenn bei uns die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus nicht mehr gepflegt wird, dann leben wir gefährlich. Sei es als Gemeinde, wie auch bei jedem Einzelnen von uns in seinem eigenen Leben. Denn dann sind dem Teufel Tür und Tor geöffnet und er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und wenn das der Fall bei jemandem ist, heute Morgen, so möge er den Ruf zur Buße unseres Herrn Jesus Christus annehmen und ihm uneingeschränkt den ersten Platz in seinem Herzen wieder einräumen. Und dasselbe gilt auch für die Gemeinde. Der Herr Jesus als ihr Haupt und sein Evangelium von der Gnade muss hier im Mittelpunkt stehen und nichts und niemand anders. Und unser Herr Jesus ist auch klar in seiner Antwort darauf, was passiert, wenn keine Buße geschieht, keine Umkehr. Dann nämlich wird er bei uns kommen und unseren Leuchter wegstoßen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass er diese Gemeinde entfernen wird, wenn er hier nicht mehr im Mittelpunkt steht. Und von daher ist es aller unserer Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir im Wort, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet eine glaubwürdige Gemeinde sind und leben. Dazu möge uns der Herr Gnade schenken. Amen.